Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Eine zufällige und nicht repräsentative Straßenumfrage in Berlin Anfang Mai.
Was ist denn die Sozialwahl und wen wählt man da?
Wow. Ich glaube, es gibt zwei Sozialwahlen.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ich habe schon oft sowas im Briefkasten gehabt, aber ich habe noch nie irgendwie was angekreuzt oder so.
Hat es was mit der Rente zu tun? Die Rentenkasse, irgendwas? Ich habe
eine Rentenkassen oder sowas wählen, ne? So Barmer oder TK.
Das habe ich tatsächlich am Wochenende gemacht. Ich habe einen Vertreter der Rentenversicherung und meiner Krankenkasse gewählt. Ich habe es abgeschickt, das erste Mal in meinem Leben.
Bis Ende Mai finden in diesem Jahr die Sozialwahlen statt. 52 Millionen Deutsche sind wahlberechtigt. Sie können die Vertreter für die Selbstverwaltung der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung wählen und damit Einfluss nehmen auf die sozialen Sicherungssysteme in unserem Land. Befürworter sehen darin ein Kernelement der Demokratie. Doch das Interesse daran hält sich in Grenzen. Die Wahlbeteiligung lag zuletzt bei lediglich 30%.
Sozialwahlen. Wie ein Erfolgsmodell in die Krise schlitterte. Ein Feature von Philipp Landauer.
Egal ob Ärzte, Kindergärtner, Bauarbeiter oder Politiker. Egal ob jung oder alt. Die soziale Absicherung ist den Deutschen wichtig. Schließlich wird jeder irgendwann mal krank. Und wer möchte nicht im Alter eine solide Rente bekommen? Doch wie stabil ist die Rente? Und wie gut die Absicherung gegen Krankheit oder Unfälle? Viele machen sich Sorgen.
Dass ich nicht mehr berufstätig sein könnte und auf lange Frist ja einfach arbeitsunfähig wäre.
Ich bin komplett unversichert und insofern bin ich da auch eher optimistisch. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Man sieht es zwar nicht, aber wir haben eine Familie und da hat man Verantwortung und hoffe, dass ich der gerecht werde, auch in Zukunft. Also wahrscheinlich werde ich über meinen Versicherungsstatus nochmal nachdenken müssen, gerade so in Richtung BU und so.
Die Rente reicht nicht wahrscheinlich, weil genau, es sieht ja jetzt schon nicht gut aus und es wird wahrscheinlich nicht besser werden.
Irgendwie buttert der Staat am Ende doch immer noch zu, gerade bei der Rente. Aber ein bisschen Sorge habe ich um meine Tochter schon. Aber da gibt es Themen, die mir noch viel mehr Sorge bereiten, ehrlich gesagt, als jetzt die Rente.
Also ich bin da nicht so zuversichtlich. Ich bin sowieso der Meinung, meine Generation wird vermutlich sowieso keine Rente mehr bekommen. Erst recht nicht eine, die wir selbst eingezahlt haben.
Wenn ich dann wirklich irgendwann pflegebedürftig wäre, dann kriegen wir das mit. Wenn dann 3.000 oder was halt 4.000 Euro vielleicht, das könnten wir nicht mehr stemmen.
Was die Menschen auf der Straße bewegt, soll bei den Sozialwahlen 2023 die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Die Auftaktveranstaltung am 20. April im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, kurz BMAS, wird zum ersten Mal live im Fernsehen übertragen. Auch Werbespots werden von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geschaltet.
Herzlich willkommen, werte Gäste, Ihnen hier im BMAS in Berlin und auch Ihnen, da gucke ich jetzt mal hin, die Sie uns per Livestream zugeschaltet sind oder später gucken, wenn dieser große Tag vorbei ist. Wir würdigen ja heute einen schönen Auftakt. 52 Millionen Menschen dürfen in den nächsten Wochen wählen.
In etwa so viele Menschen wie bei der Bundestagswahl sind berechtigt, ihre Stimme abzugeben und damit ihre Interessenvertreter in die Vertreterversammlung der jeweiligen Versicherung zu wählen. Vor 140 Jahren, in den 1880er Jahren, war die gesundheitliche Versorgung der Menschen noch nicht das, was wir heute kennen. Einfache Infektionen oder Arbeitsunfälle konnten zu Arbeitsunfähigkeit oder Tod führen. Millionen von Arbeitern lebten in bedrückender Armut, ohne jegliche soziale Absicherung. Einen Arzt konnten sich damals die wenigsten leisten. Ein gesetzlich verpflichtendes System, in dem nach dem Solidaritätsprinzip in einen gemeinsamen Topf eingezahlt wird, gab es noch nicht. Tanja Klenk, Politikwissenschaftlerin für Verwaltungsrecht an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.
Das Medium Geld sollte in der Arzt-Patienten-Beziehung keine Rolle spielen.
Weil typischerweise, wenn man zum Arzt geht, sozusagen größere Summen sofort notwendig sind und der kleine Arbeiter oder die Arbeiterin hat das typischerweise nicht vorrätig, ne? Da kommt die Versicherung ins Spiel. Wenn man regelmäßig kleine Beiträge bezahlt, kann man irgendwann mal einen größeren Versicherungsschaden sozusagen regulieren und was aus dem Topf herausnehmen, ne? Aber eine direkte finanzielle Beziehung sollte zwischen Arzt und Patient keine Rolle spielen.
Der Reichskanzler Otto von Bismarck führte 1883 verpflichtend für alle Arbeiter und Angestellten die gesetzliche Krankenversicherung, ein Jahr später die Unfallversicherung und 1889 die Rentenversicherung ein. Bismarck tat das nicht ohne Hintergedanken. Es ging ihm auch darum, das junge deutsche Kaiserreich vor revolutionären Kräften zu schützen.
Die Idee, vielleicht auch genialer Schachzug, den sich Bismarck an der Stelle ausgedacht hat, man inkorporiert die kritischen Kräfte und gibt ihnen Aufgaben innerhalb des wachsenden Systems oder des entstehenden Systems und befriedet damit bestimmte Konflikte. Deswegen ist der Gedanke der Selbstverwaltung, da arbeiten Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also die Konfliktparteien, arbeiten da eng zusammen und befrieden damit ihren Konflikt.
Bismarck führte das Prinzip der Selbstverwaltung ein. Nicht der Staat sollte die Versicherungen organisieren und verwalten, sondern die, die sie finanzierten, die Beschäftigten und die Arbeitgeber. Die gewählten Vertreter werden deshalb auch Selbstverwalter genannt.
Also er hat eine institutionelle Hülle geschaffen, in dem Zusammenarbeit erfordert ist. Und letztendlich sehe ich da auch einer der verschiedenen Ursprünge, warum wir eine konsensuale Demokratie haben und nicht so einen stark konfliktären, wie wir es beispielsweise in Frankreich kennen, ne? Wo ein anderer Konfliktregelungsmodus ist. Bei uns ist es sehr konsensorientiert. Und diese Sozialversicherungsinstitution ist eine der Wurzeln, wo dieser Konsens sozusagen im Alltäglichen eingeübt wurde.
Es ist ja modern geworden, über Bürgerbeteiligung in jedweder Art zu diskutieren. Die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung ist eine der ältesten und auch erfolgreichsten Formen der Bürgerbeteiligung.
Peter Weiß ist der Bundeswahlbeauftragte für die Sozialwahlen in diesem Jahr, die noch bis zum 31. Mai laufen. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betont bei der Auftaktveranstaltung die Bedeutung der Mitbestimmung.
Dass wir Sozialpartnerschaft haben, dass wir Selbstverwaltung haben in diesem Land und dass wir Chancen und Schutz in diesem Land nicht nur sozusagen aus dem Bundesarbeitsministerium oder dem Bundesgesundheitsministerium direkt staatlich machen. Wer einmal den National Health Service in Großbritannien erlebt hat, weiß, dass es eine gute Idee ist, dass wir uns ein bisschen anders organisieren.
Seit 1883 sind die gesetzlich Versicherten in Deutschland aufgerufen, ihre Vertreter, also die Selbstverwalter, bei der jeweiligen Kranken- oder Rentenkasse zu wählen. Dieses Jahr erstmals auch online. Klingt einfach und modern. Tatsächlich ist das eine komplizierte Geschichte. Ein Blick auf den Stimmzettel der Rentenversicherung macht nicht gerade Lust auf den Urnengang. Wer eine Liste mit Namen von Selbstverwaltern und ein dazugehöriges Programm erwartet, der wird enttäuscht. Auf dem Stimmzettel der Rentenversicherung stehen 13 unterschiedliche Listen von Gewerkschaften oder Gemeinschaften, die bei unterschiedlichen Versicherungsträgern zur Wahl stehen. Ende des 19. Jahrhunderts, als die Sozialversicherungen eingeführt wurden, war das anders. Da gab es eine Vielzahl von verschiedenen Versicherungsträgern, häufig mit geringen Mitgliederzahlen. Man wusste, wen man da wählen konnte. Das hat sich geändert, sagt die Politikwissenschaftlerin Tanja Klenk.
Was haben wir in der Zwischenzeit erlebt? Wir haben eine unglaubliche Expansion des Sozialstaats erlebt. Wir haben eine unglaubliche Fusion von Kassen erlebt. Das ist aber gut, weil Menschen leben heute viel länger. Und in den letzten Jahren ihres Lebens werden sie viel kränker. Und das kann ein kleiner Versicherungsträger nicht finanziell stemmen. Dazu braucht man großen Mitgliederzahlen. Man braucht ein gutes Verhältnis zwischen guten Risiken in Anführungszeichen und den schlechten Risiken. Also Menschen, die häufiger krank werden oder vielleicht schon verrentet sind. Und jenen, die einzahlen. Ne? Dazu braucht man große Sozialversicherungsträger. Dadurch wird aber das System anonymer. Ne? Man kennt jetzt nicht mehr die Leute, die in der Selbstverwaltung sitzen.
Schlimmer noch, sie werden oft gar nicht gewählt, sondern einfach bestimmt. Friedenswahl heißt das reichlich beschönigend. Diese Möglichkeit, die Vertreter für die Selbstverwaltung zu bestimmen, gibt es seit der Einführung der Sozialversicherungen. Arbeitgeber und Gewerkschaften können jeweils eine Liste aufstellen und verabschieden. Die Kandidaten gelten damit als gewählt. Das ist einfach und unaufwendig, untergräbt aber den Gedanken der Mitbestimmung.
Das größte Argument, was gegen eine Friedenswahl spricht, ist, dass das System noch anonymer wird und wir gar nie mehr drüber nachdenken, also nicht mal mehr alle 6 Jahre, dass wir ein selbstverwaltetes Sozialversicherungssystem haben. Dass dann wirklich auch Vertretungsorgane sind, die Interessen von Mitgliedern repräsentieren.
Was aber kann die soziale Selbstverwaltung überhaupt bewegen? Welchen Einfluss haben ihre Vertreter, die sozialen Selbstverwalter?
Weiß ich nicht.
Sozialer Selbstverwaltung. Ich finde, das klingt ein bisschen so, als würde man halt das alles so selber organisieren, so alleine, ohne so ein Dachding wie halt wie jemanden, den man wählt durch die Sozialwahl. Keine Ahnung.
Ja, dass man unabhängig ist, irgendwie so autark ist vielleicht, nicht an irgendwas gebunden ist, an irgendeine Institution.
Während im Bundesministerium die Auftaktveranstaltung endet, macht sich in Berlin-Charlottenburg schnellen Schrittes Ulrike Haufe mit einem Rollkoffer in der einen und einer Aktentasche in der anderen Hand in Richtung S-Bahn-Station auf.
Das ist ziemlich üblich, meine Ausstattung. Denn ich bin ja jemand, die in Bremen lebt und also die meisten Termine auf Bundesebene finden ja nun mal hier in Berlin statt. Und das bedeutet schlichtweg, ich wohne dann hier in irgendeinem Hotel und muss hier die Sitzungen wahrnehmen.
Ulrike Haufe ist Diplompsychologin. Sie ist eine Selbstverwalterin bei der Barmer Krankenkasse und wurde von der Vertreterversammlung in den Verwaltungsrat gewählt. Dort werden grundlegende Entscheidungen für die Versicherten getroffen. Wie hoch ist der Versicherungsbeitrag, den die Versicherten zahlen müssen? Und welche Leistungen werden dafür angeboten? Dafür reist Haufe rund 50 Mal im Jahr aus Bremen an, um an den Sitzungen des Verwaltungsrats in Berlin teilzunehmen.
Das ist ein Ehrenamt und was wir bekommen, ist eine Aufwandsentschädigung. Und diese Aufwandsentschädigung, nicht, dass Sie glauben, sie ist hoch, nein, sie ist nicht hoch. Und nicht, dass Sie glauben, die kann ich einfach so nehmen, nein, kann ich auch nicht, sondern die muss ich auch noch versteuern. Das ärgert mich richtig, richtig.
Noch heute kann jeder Bürger die Arbeit eines ehrenamtlichen Selbstverwalters in Anspruch nehmen. Wenn zum Beispiel eine Krankenkasse die Kosten für eine Behandlung nicht übernehmen will, kann man Widerspruch einlegen. Darüber entscheidet dann der Widerspruchsausschuss der Kasse. Und in dem sitzen die ehrenamtlichen Mitglieder der Selbstverwaltung und kümmern sich um die Anliegen der Versicherten. Die wohl wichtigste Aufgabe der gewählten Vertreter der Selbstverwaltung? Sie entscheiden, was mit den Beiträgen der Versicherten geschehen soll. Denn sie verabschieden den Haushalt. Entscheiden also, wofür eine Krankenversicherung Geld ausgeben kann. Sie bestimmen zum Beispiel, ob eine Kasse ihren Versicherten zusätzliche Leistungen anbieten kann oder soll. Oder ob Frauen und Männer gleich behandelt werden müssen. Eine Frage, mit der sich Ulrike Haufe intensiv beschäftigt.
Frauen dürfen nicht gleich behandelt werden. Das war bewusst provokant. Und das ist genau richtig. Gleichbehandlung würde bedeuten, nach einer männlichen Norm behandelt zu werden. Die Versuche zur Überprüfung der Wirksamkeit von Arzneimitteln findet überproportional an Männern statt, obwohl in der Zwischenzeit verpflichtend auch Frauen einbezogen werden. Das machen die Pharmaindustrien aber ganz wenig, weil das würde sie etwas teurer machen. Also ist es so, dass wir die Wirksamkeit von männlich zugeschriebener Dosierung bekommen, die für uns zum Teil schädlich richtig ist.
Ob eine Kasse eine bestimmte Therapie oder ein bestimmtes Arzneimittel bezahlt oder nicht, auch darüber kann die gewählte Vertreterin Ulrike Haufe mitbestimmen.
Da kann ich zum Beispiel schärfer hingucken, sind die vorgelegten Daten des pharmazeutischen Unternehmens wirklich so, dass ich überhaupt bereit bin, mir die ordentlich anzugucken.
Denn Haufe kann als Selbstverwalterin auch mitbestimmen, ob die Kosten für ein bestimmtes Medikament von der Krankenkasse übernommen werden. Das tut sie nicht im Verwaltungsrat der Barmer, sondern als Mitglied im GBA, dem gemeinsamen Bundesausschuss. Auch in diesen Ausschuss werden Selbstverwalter von den versicherten Vertretern aller gesetzlichen Krankenkassen hineingewählt. Der GBA ist das oberste Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Er entscheidet zum Beispiel, welche Arzneimittel und Therapien die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen müssen und welche nicht. Wichtigstes Gremium des GBA ist das Plenum. Dort sitzen 5 Vertreter der Krankenkassen und 5 Vertreter der Ärzte und Krankenhäuser. Außerdem noch 3 unparteiische Mitglieder.
Wir hatten gerade Plenum des gemeinsamen Bundesausschusses. Und dort wird entschieden, nicht welche Methoden, Arzneimittel, Hilfsmittel und so weiter angewendet werden, sondern welche bezahlt werden.
Der GBA hat auch eine wichtige Überwachungsfunktion. Er kann zum Beispiel überprüfen lassen, ob gewisse Medikamente wie Antibiotika zu oft verschrieben werden und deshalb Resistenzen befördern. Das heißt, sie verlieren ihre Wirkungskraft.
Wir hatten heute einen Konflikt darin, ob wir ein Qualitätssicherungsverfahren in Auftrag geben zur Antibiotika-Abgabe im Hausärztesystem in Deutschland. Hintergrund ist, dass wir nach wie vor viel zu viel Antibiotika in Deutschland verschrieben bekommen. Übrigens insbesondere bei Kindern, führt zu Riesenresistenzen und durch die Resistenzen im Ernstfall dann auch zu Todesfällen. Also weil dann ja im Grunde normale Antibiotika nicht mehr wirken. Und da haben wir als gesetzliche Krankenversicherung den Antrag gestellt, einen Qualitätssicherungscheck durchzuführen, indem man das Verordnungsverhalten der Hausärzte in Deutschland über die Abrechnungsdaten herausfinden kann, um sicherzustellen, wo haben wir eigentlich diejenigen, die wahrscheinlich zu viel und falsch verschreiben.
Jede Sitzung des gemeinsamen Bundesausschusses kann live im Internet mitverfolgt werden. Was allerdings nur wenige nutzen, wie der GBA-Vorsitzende Josef Hecken einräumt.
Das ist auch etwas, was man den Menschen draußen vermitteln muss. Da wird nicht der Klamauk-Faktor in den Vordergrund gestellt. Deshalb sind die Sitzungen manchmal so langweilig. Wir haben dann 200 Leute, die uns zugucken, obwohl ich da immer persönlich drüber beleidigt bin, weil ich sage, wir haben 73 Millionen Versicherte in der GKV. Das müsste ja eigentlich auch jeden interessieren, ob jetzt ein bestimmter Wirkstoff in die Versorgung kommt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fangen pünktlich an und stelle fest, dass wir beschlussfähig sind. Dann kommen wir zu einem streitigen Punkt. Hier konkret ambulante Antibiotika-Verordnung bei unkomplizierten akuten Infekten der oberen Atemwege.
Verordnen Ärzte zu häufig Antibiotika und befördern dadurch Resistenzen? Der GBA soll das genauer untersuchen. Ulrike Haufe und die übrigen Vertreter der Krankenkassen wollen ein förmliches Qualitätssicherungsverfahren einleiten und anhand von Abrechnungsdaten einzelner Praxen herausfinden, welche Praxen das sind. Die Vertreter der Ärzteschaft und der Krankenhäuser sind dagegen. Ein Patt zeichnet sich ab. In solchen Fällen entscheidet die Stimme des Vorsitzenden Josef Hecken. Und der entscheidet, das Thema wird vertagt. Und damit kann sogar Ulrike Haufe leben.
Eine Verschiebung ist einfach manchmal unbefriedigend. Aber es war der bessere Weg, als es abgelehnt zu bekommen. Weil dann wäre es im Grunde tot. Und mit Verschiebung können wir es noch mal aufrollen.
Nach der Sitzung des GBA hetzt die ehrenamtliche Vertreterin Ulrike Haufe zum nächsten Termin. Eine Bundestagsabgeordnete hat zum Gespräch über ihr Lieblingsthema gebeten, die Geburtshilfe.
Das wird mit der Krankenhausreform ja jetzt hochrelevant. Auch mit den Schließungspraxen der einzelnen Bundesländer, dass Geburtshilfe extrem häufig geschlossen wird, weil es kein lukratives Feld ist. Und wir richtig Sorge haben, dass wir Versorgungsdefizite in der Bundesrepublik noch mehr bekommen, als wir sowieso schon haben. Und da gehe ich jetzt hin.
Wie im gemeinsamen Bundesausschuss sind im deutschen Modell der Sozialversicherung auch andere Ausschüsse und Gremien zur Hälfte mit sogenannten Leistungserbringern, das sind Ärzte oder Krankenhäuser, und zur anderen Hälfte mit sogenannten Leistungsträgern, wie den Krankenkassen, besetzt. Um eine Entscheidung zu treffen, müssen beide Seiten zu einem Konsens kommen. Sie sind zum Kompromiss gezwungen. Und das, so sagen Kritiker, sorgt dafür, dass Entscheidungen oft verzögert werden. Die Politikwissenschaftlerin Tanja Klenk.
Und wenn jeder 50% hat, dann ist es zum Beispiel total schwierig zu entscheiden, wie Zukunftsinvestitionen finanziert werden sollen. Und deswegen bedeutet Konsensfindung in der Sozialversicherungswelt häufig Status Quo-Entscheidung. Wir entscheiden, dass wir erstmal nichts machen oder nur in kleinen Schritten, die finanziell jetzt nicht total tiefgreifend sind oder keinen schädigen.
Klenk nennt ein Beispiel. Die Digitalisierung. Deutschland hinkt hier seit Jahren hinterher. obwohl für die Entwicklung der elektronischen Versichertenkarte viel Geld ausgegeben wurde. Gebracht, so Klenk, hat das nicht viel.
Jeder hat eine Versichertenkarte, der bei einer Krankenkasse versichert ist. Aber auf dieser Karte steht eigentlich fast gar nichts.
Seit 20 Jahren wird an der Karte gearbeitet. Über 1 Milliarde Euro wurde investiert. Und passiert ist wenig. Liegt das an der Selbstverwaltung? Im Fokus steht die Agentur Gematik. Sie wurde gegründet, um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem voranzutreiben. Und auch sie unterliegt den Regeln der Selbstverwaltung. Paritätische Besetzung, Entscheidungen müssen mit 2/3 Mehrheit getroffen werden. Kritiker machen diese trägen Entscheidungsstrukturen dafür verantwortlich, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens einfach nicht vorankommt. Zu ihnen zählt auch der CDU-Gesundheitspolitiker Jens Spahn. 2019 sorgte er als amtierender Gesundheitsminister dafür, dass der Bund seine Anteile an der Gematik erhöhte. Das sollte für schnellere Entscheidungen sorgen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Bundeskabinett hat heute den Entwurf für ein Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege beschlossen. Damit bekommt unser Gesundheitswesen ein weiteres Update. Die Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, welchen Unterschied die Digitalisierung im Gesundheitswesen machen kann oder an anderen Stellen auch machen könnte, wenn sie schon weiter vorangeschritten wäre. Und sie zeigt uns vor allem, digitale Lösungen sind nicht nur Spielerei.
Da finde ich, ehrlich gesagt, glaube ich, hatte er da einen Punkt, dass man sozusagen bei Digitalisierung irgendwie schneller zum Punkt kommen muss. Weil es ist ja nicht so, dass keine Mittel investiert werden. Ne? Ganz im Gegenteil, wir haben so viel Mittel investiert und sind immer noch vergleichsweise rückständig, was das Ergebnis anbetrifft, im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten.
Spahn erhöhte die Anteile des Bundes an der Gematik auf 51% und setzte durch, dass Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getroffen werden können. Die Voraussetzung, so Spahn, damit der Bund durchregieren und die Digitalisierung vorantreiben kann. Auch in der Pflege machte Spahn die Selbstverwaltung als Problem aus und griff ein.
Das Bundeskabinett hat heute das Pflegepersonalstärkungsgesetz beschlossen. In Krankenhäusern wird jede zusätzliche Pflegekraft, jede zusätzliche Pflegestelle voll finanziert. Kein Geld für Pflege ist also keine Ausrede mehr für Krankenhausgeschäftsführer. In der Altenpflege werden 13.000 zusätzliche Stellen erstmalig vollständig finanziert von der Sozialversicherung.
Spahn setzte durch, dass 13.000 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden sollen, finanziert von den Pflegekassen. Der Gesundheitsminister verfügt hier also über die Finanzmittel der Sozialversicherung, ärgert sich Ulrike Haufe, die Verwaltungsrätin der Barmer Krankenkasse.
Er nannte es übrigens ein Stärkungsgesetz, in dem er versucht hat und es ja auch erfolgreich hingekriegt hat, uns also im Grunde zu schwächen. Die Perversion ist, dass es ein Stärkungsgesetz heißt, aber es ist wirklich nicht stattgefunden hat.
Natürlich sei es sinnvoll, mehr Pflegekräfte einzustellen, sagt Haufe. Aber der Eingriff Spahns unterhöhle die Finanzautonomie der Krankenkassen, stelle damit das System der Selbstverwaltung in Frage. Denn der ehemalige Gesundheitsminister griff auf Geld zurück, auf das die Politik eigentlich keinen Einfluss haben sollte. Die Beiträge der Versicherten, die an die Krankenkassen fließen. Aktuell greift auch der amtierende Gesundheitsminister Karl Lauterbach in die Finanzautonomie der Selbstverwaltung ein, indem er ein Gesetz erlässt, das Krankenhäuser verpflichtet, fortan auf klimafreundlichere Energiequellen umzusteigen und sie mit der Rechnung allein stehen lässt.
Also größter Ausgabenposten ist Krankenhaus, massiv im Moment auch beeinflusst durch politische Entscheidungen, wie zum Beispiel, dass Herr Lauterbach gerade gesagt hat, dass wir auf einmal für die Heizkosten, die sie haben, ganz viel Geld kriegen. Der hat ja nicht das Geld bei sich im BMG, sondern der greift immer hier in unsere Taschen rein. Das hat auch Herr Spahn gemacht. Sagen Sie, ja, das muss jetzt bezahlt werden, aber die greifen ja nicht in den Haushalt des Finanzministers rein, sondern in den Haushalt der Kassen.
Haben die Eingriffe der Politik gewirkt? Haben sie die vermeintlichen Blockaden gelöst? Wurde der Pflegemangel behoben? Die Digitalisierung vorangetrieben? Nicht wirklich. Der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses Josef Hecken stellt klar,
die Länge der Beratungsverfahren ist weniger der Diskussion innerhalb der gemeinsamen Selbstverwaltung geschuldet, sondern das hängt mit der Evidenzgenerierung zusammen. Ich arbeite ja nicht im rechtsfreien Raum. In dem Augenblick, wo ich eine Arzneimittelbewertung hier verkünde und den Bundesadler drunter stempele, ist das Ding beklagbar. Deshalb ist die Dauer der Verfahren überhaupt nicht getriggert von der Selbstverwaltung, sondern sie ist getriggert von der Notwendigkeit, eben wissenschaftliche Evidenz zu bekommen. Das ist der Unterschied zu einem Gesetz. Ich hafte ja auch dafür. Und meine Haftpflichtversicherung ist auch begrenzt.
Und auch die Politikwissenschaftlerin Klenk sowie die Selbstverwalterin Haufe nehmen die Selbstverwaltung in Schutz.
Das ist, glaube ich, an vielen Stellen ganz richtig, dass man längere deliberative Phasen hat und über die Qualität der Entscheidung nachdenkt und auch wirklich dahinter steht. Und das soll sicherlich auch für die Digitalisierung gelten. Und auch da braucht man nicht ganz, ganz schnelle Entscheidungen, nur damit man eine Entscheidung hat. Auch da hilft Nachdenken oft oder abgewogene Entscheidungsfindung. Ist das sicherlich zuträglich?
Auf keinen Fall brauchen wir so etwas wie so eine Order de Mufti, hier geht's lang, weil die gibt es nicht. Es gibt in der Medizin keine Meinung eins und die ist richtig, sondern wie in der Juristerei ist es so, dass viele Dinge immer abgewogen werden müssen und über dieses Abwiegen, was gut und richtig ist, dafür gibt es diese Strukturen, die wir haben.
Der Wahlbeauftragte der Bundesregierung für die Sozialwahlen, Peter Weiß von der CDU, pflichtet bei.
Ich verstehe mich auch als so etwas wie der Anwalt der Selbstverwaltung, aus Überzeugung übrigens. Wenn ich auf meine Abgeordnetenzeit kritisch zurückschaue, dann muss ich sagen, dass der Gesetzgeber, sprich das Parlament, sehr oft der Versuchung erlegen ist, im Krankenkassenrecht, im Rentenrecht, alles bis ins kleinste Detail zu regeln und damit den Handlungsspielraum der Selbstverwaltung einzuschränken. Ob das wirklich in jedem Fall gut war, bezweifle ich heute. Ich glaube, es wäre auch eine Entlastung für die Politik, wenn die Selbstverwaltung wieder mehr gestalten könnte. Und es würde übrigens auch die Sozialwahl interessanter machen.
Josef Hecken, der Vorsitzende des GBA, warnt davor, der Politik zu viel Einfluss auf die sozialen Sicherungssysteme zu geben. Dann würden die Schicksale von Kranken und Rentnern zum politischen Spielball im Wahlkampf, meint Hecken und nennt ein Beispiel.
Wir haben 6 Millionen Diabetiker in Deutschland. Das sind 6 Millionen Wähler. Die haben alle auch noch ein paar Angehörige. Wie würden Sie entscheiden, wenn kurz vor der Bundestagswahl jetzt irgendwie ein Antidiabetikum kommt, wo der Pharmaunternehmer sagt, das ist ganz toll, danach brauchst du nur einmal am Tag die Spritze und dann geht's dir wunderbar, kannst du essen, trinken, brauchst keinen Sport mehr zu machen. Oder Sie haben eine offene Disease, also eine seltene Erkrankung. Da haben Sie 100 Patienten, Zollgensmarsch. Die Behandlung der 100 Patienten kostet genauso viel wie die Behandlung der anderen. Da werden Sie sich doch als Politiker für die 6 Millionen entscheiden und würden sagen, ja, ob die 100 mich wählen oder nicht. Die sind eh damit beschäftigt, ihr Kind zu versorgen, die Eltern. Die gehen sowieso nicht zur Wahl. Und das sind die Dinge, die wir hier ausgleichen.
Auch Klenk unterstreicht die Vorteile der Selbstverwaltung.
Eigentlich haben wir hier ein System, was nicht auf Profitorientierung angelegt ist. Und auch das schützt natürlich den Bürger, weil sozusagen die Beiträge, die man bezahlt, fast gesamt wieder zurückfließen an Bürgerinnen und Bürger im Risikofall.
Aber auch Befürworter wie Peter Weiß sagen, es gibt Reformbedarf. Die Sozialwahlen müssen interessanter, die Selbstverwaltung effizienter werden.
Wenn ich für die künftigen Sozialwahlen Reformvorschläge machen soll, dann werde ich zum Beispiel prüfen, ob man nicht bei den Listen zumindest die Namen der ersten 3 Kandidatinnen und Kandidaten mit auf die Wahlliste schreibt, über die man sich dann auch informieren kann im Internet oder in den Wahlbroschüren, damit die Sozialwahl stärker auch ein Gesicht bekommt. Was heute eben üblicherweise die Menschen erwarten. Sie wollen Programme und sie wollen Listennamen oder Parteinamen auch mit einem Gesicht verbinden.
Glauben Sie, dass die Selbstverwalter auf sowas Lust haben?
Also da gibt es ganz unterschiedliche Selbstverwalter. Die meisten sind eher bescheiden und halten sich mit ihrem persönlichen Profil zurück. Aber ich glaube, es gibt auch Selbstverwalter, denen das Spaß machen würde.
Und für die Politikwissenschaftlerin Klenk sollte vor allem die Friedenswahl abgeschafft werden.
Um das zu erhalten, braucht man einen Legitimationsmodus. Und in der Demokratie ist der beste Legitimationsmodus die Wahl.
Doch bei aller Kritik im Detail und auch beim Blick auf die Lage in anderen Ländern sei das auf Selbstverwaltung gründende deutsche Sozialversicherungssystem immer noch das Beste, sagt der Wahlbeauftragte Peter Weiß.
Die Alternative zur Selbstverwaltung wäre ja eine Staatsversicherung. Und wenn alles nur auf Kommando des Arbeitsministers und des Gesundheitsministers läuft, bezweifle ich, dass es besser wäre. Zumindest würde es weniger Akzeptanz bei den Versicherten finden.
Sozialwahlen. wie ein Erfolgsmodell in die Krise schlitterte. Das war ein Feature von Philipp Landauer. Redaktion Gerhard Schröder. Regie Anke Beims. Technik Christiane Neumann. Es sprach Lisa Hirdiner. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.